Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Marco Plass begrüßen. Marco ist Outdoor- und Survival-Trainer, Organisationspsychologe und Mastercoach. Und deine Karriere als Survival-Trainer, als Wildnisführer hat ja 2008 schon begonnen. Mhm. Und damals hast du eher Outdoor-Training für Firmen gemacht und Teams. Und jetzt bist du schon, also bei Survival-Trainings und Camps organisierst du für Familien, für Eltern mit Kindern und eigentlich für alle, die daran interessiert sind. Und du magst es gerne selbst unter extremsten Bedingungen Touren machen. Also du warst jetzt auch gerade die letzten Wochen in Lappland, deshalb machen wir dieses Interview während des Kongresses, weil du so lange in Lappland warst und du organisierst auch gerne für andere Menschen das und bildest auch Survival- und Wildnistrainer aus, ja? Und ich bin ganz gespannt heute auf das Interview und herzlich willkommen noch einmal, Marco Plass.
Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, also ich denke mal, so Krisensituationen und Konfliktsituationen sind ja als Survival- und Wildnistrainer ja das täglich Brot, würde ich mal sagen. Und deshalb interessiert mich schon mal sehr, was das bisher in deinem Leben für Rolle gespielt hat und wie du daraus erwachsen bist. Ja,
ja, also Krisen haben mich mein Leben, also das klingt jetzt dramatischer, als es wirklich ist, aber Krisen haben mich immer wieder begleitet. Und eine Krise, die hat mich beispielsweise dahin gebracht, wo ich jetzt stehe. Ich habe mir 2006 war das, habe ich mir die Schulter beim Snowboardfahren luxiert, 2007 dann nochmal luxiert, also ausgekugelt. Und das war so ein Anlass, der mich dann zum Nachdenken gebracht hat und wo ich mein komplettes Leben überdacht habe und dann umgeschwenkt bin. Ich habe ja ursprünglich Physiotherapeut mal gelernt. Und als Physiotherapeut war mir dann klar, wenn die Schulter zweimal luxiert ist und operiert ist, dass es sehr, sehr schwer ist, dann weiterhin so extremen Sport zu machen. Ich habe 20 Jahre Kampfsport im Leistungsbereich gemacht, auch selber trainiert und unterrichtet. Und viel geklettert und habe dann durch diese zweite Luxation festgestellt, dass wenn ich den Sport nicht mehr machen kann, dass mir im Leben was fehlt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich eine Alltagsflucht begehe über den Sport. Und von daher ist es gut, dass mir diese Krise mit der Schulter passiert ist, obwohl ich das nicht mehr wiederholen wollte, weil es war wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht über mein komplettes Leben. Und dann habe ich meine Physiotherapiearbeit abgebrochen und habe dann eine Ausbildung als Wildnisführer begonnen, nebenbei, weil ich mich gefragt habe, was macht mir überhaupt Spaß im Leben, wo will ich hin? Und zu der Zeit wusste ich es noch gar nicht. Ja, und habe mich einfach treiben lassen und so kam ein Baustein zum anderen. Und jetzt bin ich irgendwann hier gelandet, wo ich jetzt gerade stehe und sitze.
Ja. Naja, aber wenn ich so überlege, wenn du so ein bisschen mal zurückgehen wolltest und nicht so viel extreme körperliche Sachen, dann ist ja wirklich Wildnis und Survival-Trainer auch schon eine große Herausforderung. Wie bist du darauf gekommen? Was war so körperschonend ist es nicht? Also muss es ja noch eine andere Leidenschaft gewesen sein, die dich dahin gebracht hat. Und was hilft es dir mit deinem Körper vor allen Dingen, da achtsamer umzugehen? Das würde mich schon mal interessieren.
Also wie bin ich hingekommen? Das fing so mit 19 Jahren an, dass ich so meine Leidenschaft fürs Reisen entdeckt habe. Und dann irgendwann wirst du besser mit den Touren und dann werden die Gebiete natürlich auch extremer, weil also so bin ich ein Typ. Und dann möchte ich mich einfach mehr fordern. Und je extremer die Gebiete werden, desto gefährlicher wird's. Und so bin ich in diese Survival-Geschichte reingekommen, dass ich mir überlegt habe, okay, wenn ich jetzt irgendwo in einer Situation bin, meine Ausrüstung verliere, was mache ich denn dann? Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, dann später es weiter zu professionalisieren mit der Wildnistrainer- oder Wildnisführerausbildung und habe dann relativ zeitnah angefangen, mich selbstständig zu machen in dem Bereich.
Ja.
Genau.
Und wie sieht denn bei dir eine Tour aus, wenn du jetzt zum Beispiel in Lappland warst? Ich weiß, kenne gar nicht die Eckpunkte. Warst du da jetzt ganz alleine? Wie läuft sowas ab und was hattest du da für Herausforderungen in Lappland? Vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen ganz aktuell berichten, weil das ist ja schon so, ich kann mir das vorstellen, Schneewüste, kein Mensch überall, ganz alleine. Was hast du da mitgenommen? Wie hast du da überlebt? Was waren so die Herausforderungen? Genau.
Also ich muss vorausschicken, ich habe 2009 schon mal diese Tour probiert und bin gescheitert. Das ist mir, also da hatte ich wirklich Pech. So habe ich es bisher immer gesehen. Das hat sich jetzt bei dieser Tour auch verändert. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Da sind mir die Skibindung ist mir kaputt gegangen. Das Zelt ist mir im Sturm umgeschlagen und das Zeltgestänge gebrochen. Mir ist der Reißverschluss von der Jacke kaputt gegangen. Pech auf allen Ebenen und habe diese Tour dann da nicht durch dieses Hauptwildnisgebiet gemacht. Ich war trotzdem 200 Kilometer dann mit diesen widrigen Bedingungen unterwegs. Und seitdem habe ich diese Tour immer wieder vor mir hergeschoben und habe die für 2020 dann geplant gehabt. Davor habe ich verschiedene andere Touren gemacht, um mich wieder fit zu machen dafür. War in Südamerika am Aconcagua, bin allerdings nicht auf den Gipfel gekommen. Das heißt, ich habe auch viel gelernt, mit Scheitern umzugehen. Das gehört auch dazu, wenn du draußen bist. Und habe nach dieser, ich sag mal, Geschichte am Aconcagua 4 Jahre lang gar nichts mehr gemacht und dann langsam wieder angefangen. Und 2020 kam ja die Corona-Krise, da konnte ich nicht nach Lappland. 21 als Ungeimpfte konnte ich auch nicht da hochfahren. Und 2022 war ich mit meinem Sohn dann da unterwegs. Er war 6 Jahre letztes Jahr noch. Und da haben wir die erste Wintertour mit ihm gemacht. Und das war natürlich etwas seichter. Und in dem Jahr ist er dann gefallen. Ja. Und die Herausforderungen sind zum einen, also ich bin so ein klassischer Sologänger, dass ich mich selber der Natur stelle, weil ich selber damit klarkommen will, also mit mir auch klarkommen will. Und das mache ich seit zig Jahren. Und am Anfang war das sehr, sehr schwierig, also wirklich mit dir selber ganz alleine klarzukommen, dass du selber verantwortlich bist, welche Entscheidungen triffst du. Und du kannst niemandem die Schuld geben, wenn du eine falsche Entscheidung triffst. Du kannst niemanden fragen, was machen wir denn jetzt in einer blöden Situation oder so. Du hast niemanden da, der dir hilft. Also du bist wirklich auf dich alleine angewiesen. Und das ist was mich in meinem Leben immer wieder geprägt hat. Und wo ich auch sage, ich meine, ich habe das Wildnistraining Westerwald vor 8, 9 Jahren ungefähr aufgebaut, zusammen mit meiner Frau. Und dann, jetzt bin ich ja gerade in München im Hotel und leite noch eine Coaching-Ausbildung und bin im Führungskräftebereich, Teamentwicklungsbereich noch unterwegs, aber nicht im Outdoor-Training, sondern wirklich im Business-Training. Und das Aufbauen von diesen, zwei Unternehmen, da habe ich aus den Outdoor-Erfahrungen ganz, ganz viel mitgenommen, weil ich selber meinen Arsch einfach hochbekommen muss, um aktiv zu werden, weil es kein anderer für mich macht. Und das ist so eine Hauptherausforderung, wirklich mit dir selber klarzukommen, selber Entscheidungen zu treffen und für die Entscheidungen gerade zu stehen. Auch wenn du jetzt ungenügende Informationen hast, also wie wird das Wetter jetzt zum Beispiel, wie sieht jetzt die Gegend vor dir aus? Du hast eine Landkarte dabei, da siehst du das zwar, aber du weißt nie, ist der Boden jetzt extrem vereist oder gibt es irgendwelche anderen niedrigen Bedingungen. Du musst dich dann entscheiden, gehe ich da jetzt weiter oder mache ich eine andere Runde aufgrund der ungenügenden Informationen. Und es erwächst so eine Art Resilienz dadurch, was heutzutage ja unheimlich wichtig ist. Also eine Widerstandsfähigkeit und auch wenn es schwierig ist, dann trotzdem weiterzumachen, aufzustehen und es ist auch nicht so, dass ich da wie so ein heroischer Held durchlaufe. Also ich habe durchaus Angst und Respekt, wenn ich da unterwegs bin und kann dadurch meinen Mut trainieren. Ich war zum Beispiel jetzt auf der Tour, da waren 2,5 Tage Sturm mit bis zu 100 Stundenkilometern und ich war auf einer Hochebene da unterwegs und es hat den Schnee weggeblasen. Also natürlich war es immer noch weiß, ja, aber es war zu wenig Schnee, um das Zelt aufzubauen. Und in dieser Sturmzeit hast du auch keine große Zeit, um dich auszuruhen oder um Pause zu machen, weil in der Zeit kühlst du einfach aus. Aber trotzdem musst du was essen und einen warmen Tee aus der Thermoskanne trinken. Und das sind dann wirklich schon Herausforderungen, wo das Herz ein bisschen anfängt zu pumpen und so der innere Dialog losgeht. Okay, ja, was ist jetzt wenn? Aber es hilft dir auch nicht, sondern du musst einfach weitergehen. Und zwar so lange, bis du dann in ein Stück reinkommst, wo du einfach wieder bessere Bedingungen hast.
Ja. Das ist spannend, weil ich habe dich wirklich so spontan aus der Intuition heraus eingeladen. Weil wenn ich dich jetzt so reden höre, dann sind das alles genau die Kompetenzen, die man braucht, um Konflikte zu lösen in allen Bereichen. Einfach, wenn man scheitert, immer wieder weitermachen, ins Handeln kommen, Entscheidung treffen, ja. Und das finde ich total spannend. Und letztendlich, wenn du mir so erzählst von deinen Erlebnissen jetzt in Lappland, dann spüre ich, kommst du auch mit deinen Ängsten in Kontakt. Ja. Und das ist ja so unser größtes Thema, warum wir nicht in die Konflikte gehen, warum wir das unter den Tisch kehren wollen, warum wir nicht ins Handeln kommen, warum uns der Mut fehlt. Und vielleicht kannst du auch noch mal deinen Umgang mit der Angst beschreiben, wie du da nicht, also viele werden ja dann handlungsunfähig, wenn sie in die Angst kommen. Und es geht ja hier darum, auch bei Konflikten in die Lösung, in die Transformation zu gehen. Und das ist eine ganz große Kompetenz, die du ja auch in diesen Survival, also in diesen, ja, auf diesen Reisen gespürt hast. Das merke ich ja nur von deiner Erzählung. Mhm.
Ja, also es gibt grundsätzlich zwei Varianten, mit der Angst umzugehen. Und das eine ist, wie du schon gesagt hast, ich gehe in eine Schockstarre rein und werde handlungsunfähig. Oder ich stelle mich der Angst und mache es jetzt gerade. Ja, und ich bin so ein klassischer Kontraphobiker-Typ. Das heißt, wenn ich vor was Angst habe, dann gehe ich gerade in die Situation rein, stelle mich der Angst, um sie eben zu überwinden. Und dadurch, ja, also es ist eine Illusion, keine Angst im Leben zu haben. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und da hat Fritz Riemann ja schon eine tolle Abhandlung geschrieben, Grundformen der Angst, was unsere Persönlichkeit dann wieder spiegelt. Also Angst begleitet unser Leben, das wird es auch immer machen. Und es geht gar nicht darum, angstfrei zu werden, sondern mutig zu sein und sich der Angst zu stellen, den Dingen auseinanderzusetzen. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, geh los. Also es sind kleine Schritte. Und wir haben ja diesen inneren Dialog in unserem Kopf. Also ich bin ja auch NLP-Lehrtrainer und da arbeite ich sehr, sehr stark mit, wenn ich das jetzt ausbilde oder auch im Coaching-Bereich. Und das sind dann diese inneren Stimmen, die dann immer wieder uns Bedenken einflüstern und so weiter. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Und wenn du den anfängst zu kontrollieren, und das ist möglich über Training, dann kannst du dich selber auch kontrollieren, weil der Kopf ist das entscheidende Medium bei allem. Und je mehr du dich aus der Komfortzone rausbewegst, desto eher erweiterst du die natürlich auch. Ja, du darfst natürlich nicht so weit rausgehen, wenn wir jetzt mal bei den Touren bleiben. Beispielsweise habe ich mit ganz kleinen Touren angefangen. Also ich bin zum Beispiel nachts erstmal in den Wald rein, als ich 19 war, und habe geschaut, komme ich nachts alleine im Wald klar? Ja, und dann bin ich eine Stunde in den Wald und bin dann wieder raus. Und dann bin ich in Harz gefahren und bin da eine Nacht durch den Wald mal durchgelaufen. Ja, also 24 Stunden gelaufen und habe geschaut, ob ich damit klarkomme. Und als das geklappt hat, dann habe ich größere Touren gemacht. Und als die Sommertouren gut geklappt haben, dann bin ich weiter in den Winter rein. Also ich habe mich kontinuierlich aufgebaut. Das war ein langer, langer Prozess. Und trainierst du im Laufe der Zeit. Ja, aber die Angst ist nicht das Schlimme, sondern eher das Nicht-Mutig-Sein. Ja, und dann handlungsunfähig zu sein. Und gerade auch in Konflikten ist es ja wichtig, diese Konfliktscheue, das ist ja genau das, was die Konflikte eskalieren lässt. Also, dass ich jetzt ein Thema mit mir rumtrage, aber Angst habe, das anzusprechen, aus beispielsweise dem Grund, dass ich jemand verletzen könnte oder dass ich abgelehnt würde oder sowas. Und das hat dann auch ein Thema mit der eigenen Selbstliebe zu tun. Das heißt, je sicherer ich mir bin, und je mehr ich mit mir klarkomme, also es hat jetzt, ich meine jetzt gar nicht Egoismus, sondern wirklich eine gesunde Selbstliebe, desto eher kann ich mich annehmen und desto weniger habe ich dann auch die Angst, von anderen nicht angenommen zu werden. Weil wenn ich mit mir klarkomme, dann bin ich nicht mehr so darauf angewiesen, dass ich von den anderen immer wieder diese Liebe und so weiter da bekomme. Ja, also ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn wir das hinbekommen, dass wir uns selber akzeptieren, dann können wir auch den Mut entwickeln, Konflikte anzusprechen, da reinzugehen und in Beziehung zu bleiben. Und das ist der wesentliche Punkt, meiner Meinung nach, auch auf Natur, also immer wieder in Beziehung mit dir selber zu bleiben, in Beziehung mit der Natur und dich auf die Gegebenheiten einstellen und eine gewisse Demut zu entwickeln in dem Gelände, in dem du bist, weil du kannst die Natur einfach nicht beherrschen, genauso wie ein Mensch. Du kannst sie nicht beherrschen. Und wenn du einen Konflikt lösen möchtest, dann musst du in meiner Welt zumindest mit Demut auf diesen Mensch zugehen, in Beziehung bleiben und dann auf der, ja, die unterschiedlichen Positionen, die ja letzten Endes zum Konflikt führen, dass man da drüber eben arbeitet und redet, ohne dass du aus der Beziehung rausgehst. Und das ist ja auch der Grund, weshalb die meisten Menschen so in Konflikt reingehen, weil sie aus der Beziehung rausgehen. Da ist ein Konflikt und dann plötzlich ist eine Distanz zwischen den Menschen. Aber wenn wir es schaffen, die Distanz nicht groß werden zu lassen, sondern im Kontakt zu bleiben und dann in diesem Kontakt über unsere Themen oder unterschiedlichen Sichtweisen reden, dann kann das Ganze gut werden. Aber das ist eine hohe, hohe Kunst, die mir auch nicht immer gelingt.
Mir ist nochmal aufgefallen, du hast ja gesagt, man muss, wenn du draußen bist, in der Wildnis, immer mit unsicheren Informationen leben. Mhm. Ne? Daraus entsteht teilweise ja die Angst, ne? Eine bestimmte Situation nicht beherrschen zu können, vielleicht zu scheitern und genau, und dann trotzdem in die Handlung zu kommen und eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ne? Und genau. Ich denke mal, das ist auch die Kompetenz, die du ja dann in deinem Business-Coaching sozusagen dann vermittelst, ne? Weil immer das Raubtier-Business sozusagen ist ja auch nichts anderes, als wenn wir draußen sozusagen ja in der Natur entsprechend sind. Ne? Also auch hier haben wir unsichere Informationen. Wir müssen mit anderen Menschen sozusagen interagieren, die letztendlich ja auch unsichere Informationen uns liefern, ne? Teilweise. Mhm. Ich finde es spannend, ne, wie man am besten so verknüpfen kann. Ne? Kannst du vielleicht da noch mal so ein bisschen diesen, diese Brücke, die da ja entsteht oder da ist, noch mal ein bisschen für uns klarer machen?
Also du meinst jetzt die Brücke zwischen dem Business und der Natur?
Ja.
Ja. Also letzten Endes, so, wie du schon angesprochen hast, also wenn wir uns mal anschauen, wo Unsicherheit herkommt, und dann auch Angst daraus entstehen kann, das sind immer mangelnde Informationen. Mhm. Und das ist auch das, was ich in meinen Trainings immer wieder vermittle, wenn jemand unsicher ist. Ich habe morgen zum Beispiel eine Prüfungsvorbereitung für eine Business-Coach-Ausbildung und da sind die Teilnehmer immer so unsicher und ich probiere denen möglichst viele Informationen zu geben, um Sicherheit reinzugeben. Und bei allen Situationen, wo du unsicher bist, fehlen dir immer Informationen. Und das, was du machen solltest, meiner Meinung nach, das ist immer nur meine Meinung, ist, dass du möglichst viele Informationen sammelst. So im Businessbereich, wenn ich dann spüre, ich kriege ein komisches Gefühl im Bauch, dass ich erstmal mit mir selber in Kontakt gehe und mich frage, okay, was fehlt mir jetzt gerade? Was brauche ich, um wirklich sicher zu sein? Welche Ressourcen fehlen mir? Und wenn es Informationen sind, dass ich mir dann wirklich lösungsorientiert die Frage stelle, okay, wo bekomme ich die jetzt her? Welche Informationen genau brauche ich? Und dann fange ich wirklich an, Informationen zu sammeln, Leute anzurufen und so weiter. Auch den Mut zu haben, Fragen zu stellen, auch unbequeme Fragen, zum Beispiel in der Verhandlung. Ja, wenn ich nicht genau weiß, was jetzt das Verhandlungsziel oder ich werde aufgrund der Körpersprache unsicher vom Gegenüber und ich kann es nicht einordnen. Ja, was hindert uns denn daran zu fragen? Dass ich da ganz offen und transparent rangehe und sage, okay, mir fällt gerade auf, Sie sagen ja, nur die Körperhaltung meiner Meinung nach passt da nicht ganz dazu. Ist da irgendwas noch, was ich vielleicht übersehen habe oder worüber wir noch reden sollten oder so? Mhm. Ja, also wirklich diesen Mut haben, da reinzugehen. Und draußen in der Natur ist es auch so, du kannst das Wetter einschätzen, das du dir anschaust, du siehst die Schneeverhältnisse und kannst dann natürlich Hypothesen bilden, wie es dann weitergehen wird. Ja, und im Laufe der Zeit, je mehr Erfahrung du hast, desto eher kannst du auch intuitiv aus dem Bauch heraus handeln, weil dein Gehirn die Informationen abgespeichert hat im Laufe der Jahre und dann immer wieder Informationen aus der Umgebung aufnimmt und das mit deinem Speicher abgleicht. Ja, unser Hirn ist ja letzten Endes eine Art Statistikorgan. Und ja, und dann kannst du daraufhin sichere Entscheidungen treffen. Ja, aber diese Unsicherheit, dass du nie 100% sicher sein kannst, das gehört dazu. Und wenn du dann akzeptierst, dass du auch scheitern kannst und dass du im schlimmsten Fall auch eine Tour abbrichst, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, weil das Weitergehen, das hätte mich entweder mein Leben gekostet oder es wäre mir der Preis nicht wert gewesen. Ja, und in der Verhandlung kann das genauso sein, dass ich mein Verhandlungsziel nicht erreiche und auch damit darf ich umgehen, das darf ich als ein Faktor mit einberechnen. Und wenn ich das alles klar habe im Vorfeld, dann kann ich an sich sicher in so eine Situation reingehen.
Mhm. Ist denn bei deinen Survival-Reisen das Ziel, immer anzukommen, oder gibt es dann noch darüber hinaus noch andere Ziele? Also sag mal, klar, du hast einen Startpunkt, du hast einen Endpunkt über eine gewisse Strecke, Höhe. Und du sagst ja vielleicht Schwierigkeitsgrade wahrscheinlich, die man dann da festlegen kann für. Ja. Ist das reine Ziel das Ankommen, oder gibt es dazwischen auch noch was?
Ich habe da auch noch mal eine Frage. Zum Beispiel, wenn ich dich höre, höre ich bestimmte Kompetenzen. Ja, das ist Klarheit, Intuition, Entscheidungsfähigkeit, Selbstverantwortung, Selbstliebe. Und diese Kompetenzen, das würde mich auch mal so interessieren, ob die vielleicht auch die Ziele mit sind in dieser Tour, wenn man jetzt mit dir zum Beispiel so eine Survival-Tour macht. Also, ne?
Also da dürfen wir jetzt einmal unterscheiden, ob wir jetzt, also ob ich jetzt die Tour alleine mache, was da meine Ziele sind, gehe ich gleich drauf ein, oder ob wir jetzt, wie beim Wildnistraining Westerwald, das Outdoor-Training oder das Survival-Training.
Auf Letzteres.
Genau, also da ist jetzt erstmal das Ziel, dass die Leute wirklich einen Weg zur Natur wiederfinden, wobei wir da nicht hergehen, Bäume umarmen oder sowas in der Richtung, sondern es sind wirklich Hard-Skills, die wir da trainieren, wie die Leute Feuer machen, wie sie Karte und Kompass lesen, wie sie sich in der Natur orientieren, wie sie sich nachts orientieren. Dass auch ohne Pause wirklich eine zeitlang mal durchhalten, also es ist jetzt kein Bootcamp, sondern alles wirklich ein Seminar draußen, dass die Leute Fähigkeiten entwickeln. Ja, und natürlich auch selber mit sich wieder in Kontakt kommen, wobei wir da weniger auf die persönlichkeitsentwickelnde Schiene reingehen. Also das läuft wirklich eher parallel, sondern die Leute, die da kommen, sind Leute, die jetzt einfach mehr in die Natur wollen und sich selber etwas mehr spüren wollen. Also zum Beispiel, wir haben ja für alles ein Backup. Also wenn wir Wasser wollen, dann gehen wir an die Leitung und da haben wir Wasser. So, wenn wir irgendeine Frage haben, dann nehmen wir das Handy und dann haben wir Internet. Und wenn wir dann kein Internet mehr haben, dann kriegen manche Leute schon Panik, oder wenn sie das Handy mal eine Stunde lang nicht haben können. Das heißt, wir haben überall ein Backup und müssen uns um nichts mehr Gedanken machen, wenn du so möchtest. Und wenn du draußen bist, dann merkst du, und das hat mir ein Teilnehmer letztens gesagt, dass er jetzt verstanden hat, was der Satz bedeutet, dass Wissen Macht ist. Weil wenn du draußen unterwegs bist, dann gibt's letzten Endes nur dich und die Natur. Und das wollen wir den Leuten näher bringen, dass sie mit ihren eigenen Fähigkeiten, mit dem, was sie in ihren Händen und ihrem Kopf haben, ja, und vielleicht ein Messer oder sowas noch mit dabei, so ein paar kleine Ausrüstungsgegenstände, dass sie damit wirklich klarkommen und sich anfangen, wieder auf sich selber zu verlassen und ihre Fähigkeiten und die zu trainieren. Ja, und dadurch entwickelst du automatisch einen gewissen Selbstwert, ein gewisses Selbstbewusstsein, ein gewisses Selbstvertrauen. Ja, aber wie gesagt, das schulen wir nicht im Schwerpunkt. Also da müssten wir viel mehr in die Persönlichkeitsentwicklung reingehen. Da haben wir die Zielgruppe gar nicht dazu. Mhm. Ja, das würde ich dann eher im Einzelcoaching oder so in dem Bereich machen.
Ja, okay. Und wie sieht da so ein Camp bei dir aus? Das ist über mehr, also ich weiß, es gibt einen Survival-Tag, aber ich weiß auch, dass du ein Camp machst über mehrere Tage. Ist man dann die ganze Zeit im Wald und schläft auch da? Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen berichten.
Genau, also wir haben einen Tag bis zu 3 Tage, das ist dann der Aufbaukurs. Und also die Leute schlafen dann 2 Nächte draußen. Und ja, bauen sich ihre Notunterkünfte mehr oder minder selbst aus einem Tarp, also einer Plane. Und ich merke gerade, hier ist ein Rasenmäher draußen. Ist es?
Aber wir hören es nicht.
Ah, okay, super. Mhm. Genau. Und sind an sich von Tag bis Nacht unterwegs. Also nachts wird relativ wenig geschlafen im Aufbaukurs. Eine Nacht packe ich die in unseren Pickup und schmeiße die im Wald raus, und dann müssen sie sehen, dass sie, ohne dass sie wissen, wo sie sind, von da aus dann wieder zurücklaufen. Aber wir bereiten das vor. Das heißt, am Tag vorher sind die mit Karte Kompass unterwegs und werden so fit gemacht in ihren Skills, dass sie das wirklich auch hinbekommen. Und es sind dann teilweise bis in die Früh. Die letzte Gruppe kam im März um 5:30 in der Früh bei uns an, und ich habe die um 2 Uhr die Nacht rausgeschmissen. Und ja, und um 7:30 geht es dann wieder weiter, ja, mit dem Programm. Und die Leute sind dann wirklich durch, wenn die am Sonntag nach Hause fahren. Aber es ist ein geiles Erlebnis, ja, weil sie wirklich was geschafft haben. Und auch wenn das Wetter jetzt sehr widrig ist, also diese Aufbaukurse legen wir wirklich extra an den Rand der Saison, März und
schwerer
November, genau, dass das Wetter einfach dazukommt, die Komponente der Dunkelheit noch mit dazukommt. Und wenn die das geschafft haben, die sind wirklich richtig stolz auf sich. Ja, und das bringt denen auch wirklich was für ihren Alltag zu Hause, um andere Herausforderungen zu meistern. Wir haben aber auch die normalen Grundkurse, das ist dann eine Nacht draußen, das ist dann etwas softer. Da geht es dann auch bis um 11 Uhr abends, aber da müssen die nachts nicht mehr irgendwo raus durch den Wald.
Hört sich jedenfalls spannend an, ja. Hm.
Ja, ja. Ja, es wird auch, also durch die Corona-Krise habe ich den Eindruck, dass das nochmal zugenommen hat, den Drang nach draußen. Also wir sind bis, müsst jetzt lügen, aber Ende September oder sowas komplett ausgebucht. Wir haben jetzt Anfang vom Jahr. Hm. Und nächstes Wochenende beispielsweise haben wir 3 Veranstaltungen parallel laufen. Also da ist richtig hm. Schlagzahl und die Leute sind da, also die haben den Drang, irgendwo rauszugehen. Das, mhm. Ich finde das gut, weil ich finde, es fehlt uns. Wir sind ja ein Teil von der Natur.
Ja.
Ja, dass wir irgendwo wieder eine Verbindung da hinbekommen.
Mhm. Wie ist denn das so? Also ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch das Urvertrauen gestärkt wird, ne? Dass man wirklich selbst überleben kann. Und wie ist das? Nimmt man da mit Essen mit oder sucht man sich das auch in der Natur? Weil das ist ja auch immer so ein Punkt, was wo so eine Urangst ist, ich verhungere mhm. in dieser Welt, ne? Oder ich kann mich nicht selbst versorgen. Trainierst du diese Themen auch?
Ja, also Notnahrung trainieren wir auch, tierische, pflanzliche Notnahrung, was wir da machen können. Wir nehmen allerdings das Essen mit und ergänzen das etwas mit tierischer und pflanzlicher Notnahrung, also Insekten, Wurzeln und so weiter, dass die Leute da eine Möglichkeit für sich entwickeln können im Laufe der Zeit. Das muss man natürlich trainieren. Selber Nahrung draußen zu finden, aber das klingt oftmals viel leichter, als es ist. Das heißt, wir sind es ja gewohnt, mit einem satten Magen durch die Gegend zu laufen. Und wenn wir jetzt irgendwo Hunger haben, das kennt ja kaum mehr einer. Und natürlich kommen da auch gewisse Urängste. Wenn ich auf Tour draußen bin, dann ist natürlich immer die Frage, okay, habe ich für diese Strecke genug zu essen dabei? Weil gerade in den kalten Temperaturen, ich hatte jetzt einen Tag, da hatte ich minus 32 Grad. Und da ist die Heizung, die du bei dir hast, das ist dein eigener Körper. Und da musst du natürlich Nahrung zuführen. Und das ist natürlich immer so ein Bedenken dabei. Und damit wir die Leute auf den ein-, zweitägigen, dreitägigen Trainings jetzt nicht zu weit aus der Komfortzone rausschicken, nehmen wir das Essen mit, weil das keiner gewohnt ist. Und die würden uns ansonsten alle rausfliegen und das wird das Training sprengen. Weil draußen wirklich satt zu werden, ist in meiner Welt, also wenn du jetzt nicht ein Gewehr dabei hast und wild jagst oder sowas, ist schier unmöglich. Ja, und es ist auch immer die Frage, willst du jetzt Strecke machen oder willst du dich nur damit befassen, Essen zu sammeln, weil das kostet unheimlich viel Zeit.
Mhm. Und, wie hast du das dann in Lappland gemacht? Immer irgendwo Station? Ich kann mir das nur weiß vorstellen und nirgendwo eine Stadt, nirgends ein Supermarkt. Und da warst du ja mehrere Wochen. Wie geht das?
Ja, also du hast das, ich habe das in der Pulka dabei. Das ist ein Schlitten, den ich hinter mir herziehe und da habe ich ich habe 50 Kilo Gepäck dabei und das habe ich hinter mir hergezogen. Das heißt, ich habe Benzin für den Benzinkocher dabei gehabt, um Schnee zu schmelzen, weil du kommst ja auch nicht an Wasser ran. Mhm. Und da musst du am Anfang auch kalkulieren, wie viel brauchst du. Da nehme ich auch immer etwas mehr mit, dass ich mir Puffertage mit einplane, das ganze Essen, gut 4000 Kalorien am Tag. Und das habe ich alles dabei. Also, dass ich völlig autark unterwegs bin, weil ich kann in der Tat unterwegs nicht zukaufen oder irgendwas da mit zunehmen. Und irgendwas sammeln kann ich natürlich auch nicht, weil es alles weiß, es gibt da nichts.
Ja. Und Menschen, also wenn ich so jetzt dich reden höre, muss man da eigentlich keinen Bedenken haben, dass man zu sehr aus seiner Komfortzone rauskommt. Also das wird schon so für Familien, für Kinder gerecht gemacht. Man wird herangeführt und kann sich im Prinzip von einem Grundkurs dahin zu entwickeln, dass man immer mehr in seine eigene Kraft kommt, in die Natur geht, Verbundenheit zur Natur findet. Und das hört sich auf jeden Fall für mich nicht nach Survival jetzt unbedingt an. Aber es ist einfach, dass man wieder hingeführt wird in diese Kompetenz, die uns ja verloren gegangen ist. Ne?
Ja, wir müssen immer schauen, was wir mit den Leuten wollen. Ich meine, letzten Endes geht es ja nicht darum, es ist ja letzten Endes auch ein Geschäftsmodell. So, und wenn wir das jetzt extrem, extrem machen würden, dann hätten wir vielleicht 5 Kunden im Jahr oder sowas und davon können wir natürlich nicht leben. Mhm. Und wir haben das so aufgebaut, dass wir die Leute wirklich ranführen. Wir haben Eltern-Kind-Tage. Wenn die es dann etwas mehr wollen, dann mit einer Übernachtung Eltern-Kind-Camp. Dann haben wir den Survival-Tags, dann ohne Übernachtung. Wenn die dann mehr wollen, dann mit einer Übernachtung. Dann haben wir den Aufbaukurs mit mit 3 Übernachtungen, wo dann auf das Basiswissen, was wir in den Grundkursen vermitteln, wieder aufgebaut wird. Und dann haben wir noch die Survival-Trainer-Ausbildung, dass wir selber unsere Trainer ausbilden, die selber dann schulen und unterrichten wollen. Und dann haben wir noch ein Trekking in Norwegen, das allerdings im Sommer, wo mit Rucksack und Zelt die Leute draußen unterwegs sind, 3 Tage trekken, dann geht's Kanu fahren, dann geht's nochmal auf den Gletscher und am Ende nochmal Besuch von einer Husky-Station. Also was wirklich ein ganz, ganz super tolles Erlebnis ist, weil du da wirklich in der Natur bist. Aber auch alles so, dass du mit einem gewissen Training das hinbekommst.
Ja. Und trotzdem interessiert mich nochmal so, hast du schon mal ausprobiert, einfach mal so eine Woche ohne irgendeine Nahrung mitzunehmen und Wasser zu überleben in der Wildnis? Nee, das wäre doch auch mal nochmal eine Herausforderung. Genau, weil vorhin waren mir so Insekten im Kopf. Ist das so gut, die zu essen oder nicht? Das ist ja jetzt viel auch in den Medien drin. Das hast du noch nicht probiert. Wäre das mal was für dich oder ist das gar nicht so?
Nein, also aus dem einfachen Hintergrund, ich meine, ich habe ein anderes Reisemodell. Ich habe relativ wenig Zeit, einfach durch viel Arbeiten, dann noch Familie. Ja. Und einmal im Jahr gönne ich mir eine Auszeit und gehe dann raus. Und ich möchte dann natürlich Strecke machen und Natur sehen. Und das ist so mein Reisemodell, dass ich da wirklich Kilometer, ich habe jetzt den letzten Tag von meiner Reise in Lappland, habe ich 50 Kilometer zurückgelegt an einem Tag. Da war ich 15,5 Stunden unterwegs, bis in die Nacht rein. Und ab Kilometer 34 haben mir die Füße so wehgetan, dass ich an sich hätte aufhören können. Und die letzten Kilometer waren letzten Endes nur mental. Und das ist aber das, was mir Spaß macht, was mir gefällt, also mich da zu fordern. Und wenn ich jetzt mich rein aus der Natur ernähren würde, dann könnte ich keine Strecke machen.
Ich verstehe.
Ja, dann müsste ich wirklich an Ort und Stelle sein, oder weil ich muss mir ja ein Lager letzten Endes aufbauen und so weiter. Und das ist das, was es ist einfach nicht mein Reisestil.
Das ist das, was du mit Ziel auch vorhin gemeint hast. Genau.
Das ist ja auch sinnvoll, genau. Also dann zu sagen, Nahrung suchen dauert eben eine Zeit. Ne? Also der
ist ein ganz anderer Fokus.
Ja, schon mal ein bisschen Energie drauf, ne, bevor du dann was findest. Und da müsste man sich wahrscheinlich dann auch über die ganzen Verhältnisse, wo du hingehst, was für Pflanzen und für Lebewesen da, die da rumkriechen,
sind
überhaupt zum Essen da. Ne?
Genau, ja, es ist also wirklich die Frage. Also willst du jetzt Strecke machen oder willst du dann... Wobei, es gibt ja auch den Deutschlandmarsch jetzt von Rüdiger Neberg. Ich glaube, 1980 hat er das gemacht, von Hamburg nach Oberstdorf, wo er diese 1000 Kilometer gelaufen ist. Mhm. Und er hat beides miteinander verbunden. Ja. Mhm. Aber das ist einfach nicht mein Reisestil. Ja. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass du für dich im Laufe der Zeit erkennst, was ist deins. Ich habe mir zum Beispiel eine Drohne jetzt gekauft und habe die mitgenommen, wollte so ein paar Aufnahmen machen. Ich habe die nicht einmal benutzt. Mhm. Ich habe die dabei gehabt, weil ich für mich festgestellt habe, und das habe ich an sich intuitiv im Inneren schon gewusst, ich nehme mir die Zeit nicht draußen, um dann groß Bilder zu machen oder sowas, sondern ich will wirklich Strecke machen. Und ja, und so dürfen wir anfangen, auch in Konfliktsituationen uns selber kennenzulernen, was ist unser Stil, und ja, uns anfangen, treu zu bleiben dann dabei. Ja.
Mhm. Passt aber gut zum Leistungsspiel. Entschuldige?
Ja. Ich habe gesagt, auf jeden Fall eine gute Herausforderung, also wirklich eine Woche mal draußen zu sein und ein Lager aufzubauen und sich aus der Natur zu ernähren. Ja, also ein spannendes Projekt auf jeden Fall.
Ich habe gerade gesagt, dein Ziel passt aber gut zum Leistungssportler, finde ich. Ich habe auch 2 zu Hause, da geht es schon um Strecke.
Irgendwie. Ja, genau.
Das ist so. Du bist ja schon treu geblieben in dem, was dein Warum ist, muss ich sagen.
Ja, das ist richtig.
Ja, vielen Dank. Hast du noch eine Frage?
Nee, erstmal nicht. Also ich fand es schon mal, ist spannend, wie man dann so merkt, wie man verschiedene Gebiete wie Business oder auch Natur gut miteinander verknüpfen kann, ne? wenn man es dann auch lebt. Ne? Also auch ich finde immer, man kann viel Leuten jetzt coachen, trainieren, wenn man es selber gemacht hat und da drin steckt, dann hat das dann nochmal eine andere Qualität.
Ja, und für mich ist jetzt wirklich nochmal so herausgekommen, dass es ganz wichtig ist zu wissen, wie man selbst gestrickt ist. Dass man weiß, wer bin ich und was was ist mir wichtig, was will ich? Ich sag mal, sag nicht will und so, aber es geht schon darum, was will ich, was ist mir wichtig und wie kann ich meine Kompetenzen stärken, um einfach den Mut zu haben, sich zu zeigen und ins Handeln zu kommen. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, total wichtig, auch im Vornherein mal zu schauen, dass sich das jeder selbst anschaut und sich nicht ja eine Schablone aufdrücken lässt. Ne? Hast du vielleicht noch mal so zum Abschluss so eine Idee, wie jeder Mensch so für sich so einfach sich näher kommen kann und wie er diese Klarheit erstmal so bekommen kann? Was ist mein Ziel? Wo fühle ich mich? Wo was will ich überhaupt?
Also es gibt ja, ich arbeite oftmals mit sogenannten Spiegelgesetzen. Das geht so in das Thema Projektion rein, was erkenne ich im anderen. Und ich will da jetzt einfach zwei mal nennen, die ich ganz prägnant finde, die auch sehr viel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung bringen in Bezug auf deine Frage. Und zwar das erste, das lautet sinngemäß, alles das, was mich in Wut geraten lässt, an anderen aufregt, mich ärgert und so weiter, ist in Wirklichkeit ein Aspekt, den ich selber in mir trage, in mir ablehne oder anders haben will. Und wenn ich da reingehe und sage, weshalb rege ich mich jetzt überhaupt über diesen einen Menschen auf? Und mir dann die Frage stelle, oder zum Beispiel, es kommt jemand unpünktlich. So, dann rege ich mich darüber auf, aber ob der jetzt pünktlich oder unpünktlich kommt, mein Gott, ja, weshalb rege ich mich darüber auf? Und wenn ich dahinter gehe und mir die Frage stelle, was steckt denn dahinter, hinter meinem Ärger? Und dann kommen viele Menschen darauf, dass sie sagen, ja, ich fühle mich da nicht wertgeschätzt dadurch. Ja, so, und wenn ich mir dann die Frage, und das ist jetzt eine ganz wichtige Frage, stelle, kenne ich dieses Gefühl, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich fühle mich nicht geliebt oder was auch immer da rauskommt, auch aus anderen Situationen. Und da müssen wir weggehen von diesem, das ist jetzt nur ein Beispiel, Thema Unpünktlichkeit oder sowas. Mhm. Ja, das kann alles Mögliche sein, der hat mich nicht gegrüßt oder sowas. Ja, was macht das mit dir? Und wenn wir dann in uns gehen, ich ärgere mich, ja klar, was steckt hinter dem Ärger? Ich fühle mich nicht gewertschätzt. Kenne ich das aus anderen Situationen auch? Und wenn da ein Ja kommt, habe ich ein Muster entdeckt. Dann kann ich an sich hingehen, kann diesem Mensch die Hand geben, kann sagen, Mensch, danke, du hast dir gerade etwas über mich gezeigt. Weil wir probieren immer, Menschen zu verändern. Und wir stellen uns morgens vor den Spiegel und dann merke ich, die Haare passen nicht ganz so. Aber dann fange ich bei mir an, obwohl ich mich da im Spiegel sehe und ich kratze ja nicht im Spiegel rum. Und genau das probieren wir mit anderen Menschen. Wir probieren, die zu verändern, aber fangen bei uns nicht an. Und dieses erste Spiegelgesetz, das gibt uns eben die Möglichkeit zu schauen, wo habe ich meine Themen, dass ich an mir arbeite. Und wenn ich mich selber wertschätzen kann, wenn wir bei dem Thema jetzt da bleiben, dann bin ich nicht mehr so angewiesen auf die Wertschätzung der anderen. Dann kann ich mit viel mehr Menschen klarkommen. Mhm. Das dazu. Und der andere Punkt mit der Zielstrebigkeit, wenn ich mir anschaue, was bewundere ich denn bei anderen? Also wo bin ich vielleicht auch neidisch drauf? Dann erkenne ich da Aspekte, die ich auch für mich entwickeln kann. Und ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe mir immer wieder Menschen angeschaut, die ich toll fand, bewundernswert, und habe mir angeschaut, was machen die denn besonders gut? Und diesen Aspekt habe ich mir für mich rausgenommen und habe das mitgenommen zu meinem dann gemacht. Also nicht diesen Mensch kopiert, sondern immer nur einen bestimmten Aspekt, der diesen einen Mensch besonders auszeichnet. Und so habe ich mich im Laufe der Zeit zu dem Menschen entwickelt, der ich jetzt bin. Ja, dass ich mit vielen Modellen eben gearbeitet habe, mit Menschen, die ich bewundert habe. Ja, und so habe ich meins dann eben entwickelt im Laufe der Zeit. Aber das Wichtigste ist wirklich dran zu bleiben, loszugehen und nicht anderen Menschen oder so die Schuld zu geben. Genauso kann der Natur nicht die Schuld geben, dass ich die Tour nicht schaffe. Ja, ich muss sehen, dass ich mit meiner Ausrüstung und meiner Kompetenz mich den Gegebenheiten anpasse und dann klarkomme. Und entweder schaffe ich es oder nicht. Genauso wie ich Menschen nicht verändern kann, sondern mich auf die Menschen einstelle, wie ich mich auf die Natur einstelle. Und wenn ich das mache, dann kann ich in jeder Landschaft letzten Endes klarkommen und ich kann mit jedem Menschen klarkommen. Ich muss mich nur einstellen auf diesen Menschen.
Mhm. Ja. Genau, du hast dadurch auch viele Sachen, die in dir schon immer vorhanden waren, überhaupt erst an die Oberfläche gebracht, ne?
Genau.
Mit dieser Sache. Das ist ja auch oft, wenn ich andere Menschen gut finde, dann ist das, also man hat das akustisch nicht so gut verstanden, in mir schon vorhanden, ne?
Und genau, das ist ein Aspekt, den ich in mir irgendwo trage, sonst würde mir es ja nicht auffallen, sonst würde ich es ja nicht bewundern. Ja. Und das ist etwas, was ich in mir auch entwickeln kann. Ich muss nur losgehen und es tun und die Verantwortung dafür übernehmen. Ja, und nicht warten, ob das irgendwo passiert oder ob mir plötzlich ein Mensch begegnet, der das für mich dann macht. Ja, und das ist was wir immer wieder lernen draußen in der Natur, dass wir selber dafür verantwortlich sind, die Dinge zu erschaffen, die wir wollen. und weniger dem Zufall zu überlassen und so weiter.
Ja, und wir sind der wichtigste Mensch für uns selbst, ne? Der sich als Einziges wirklich um uns kümmern kann. Ne?
Ja, ja. Mhm. Das ist so, ja.
Hast du noch irgendwas für unsere Community, was wir jetzt vergessen haben zu fragen?
Irgendein
aktuelles Angebot oder so? Du hast ja schon gesagt, du bist ziemlich ausgebucht. Vielleicht gibt es ja auch mal irgendwie einen Online-Kurs oder irgendeine Anregung. Gerade wenn es so viel wird, dann ist das ja immer hilfreich. Dann kannst du auch gerne auf mich zukommen, wenn da was... Ich habe jetzt nichts bei dir gesehen, ja. Aber es war mir total wichtig, weil das eine Kompetenz für uns ist, wieder in die Natur zu kommen, wieder im Einklang mit der Natur zu leben, wirklich wieder hinzugucken, auch die Fülle zu sehen, die um uns herum ist, ja. Und deshalb war mir das total wichtig, dass du heute hier noch dabei bist beim Kongress. Und herzlichen Dank, lieber Marco.
Ja, ich danke euch. Genau, vielleicht ein letzter Tipp noch. Also geht wirklich los und Schritt für Schritt. Ja, auch ein langes Ziel, wenn ich meine 50 Kilometer da nochmal nehme. Ich war mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Ich habe gesagt, ich habe nichts zu verlieren, ich gehe einfach mal los. Und Schritt für Schritt und dann schaffen wir unsere Ziele. Und wir müssen anfangen, an uns zu glauben. Und wir haben alle Ressourcen, die wir in uns tragen.
Ja. Ja. Und der Weg kommt dann dem Handelnden vor die Füße, ne? Der Weg.
Ja, genau. Also, dass du wirklich situativ reagierst mit dem, was ist. Du kannst nicht alles vorplanen, du musst nur losgehen. Und die Motivation kommt dann irgendwann auch durch das Losgehen. Aber wenn wir sitzen und warten, bis Motivation kommt, dann sitzen wir ewig.
Ja, genau. Und die Entscheidung.
Also letzten Endes müssen wir uns immer wieder überwinden und losgehen und dann haben wir eine Chance, das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Genau. Und die Leute können gerne mal bei uns, wenn sie im Survival-Bereich rein wollen, bei Wildnistraining Westerwald vorbeischauen und dann eigene Naturerfahrungen da generieren. Ja, ich danke euch, ihr zwei.
Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, dass die Natur auch erhalten bleibt, oder?
Ja, genau.
Nicht der Westerwald irgendwann abgeholzt wird für den Windrad.
Das ist sehr wichtig.
Natürlich ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Punkt. Also da auch eine gewisse Achtung und Respekt da reinzubringen. Ja. Ganz wesentlich.
Dankeschön.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.